Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Es gibt zwei Unternehmen, die mit schlechten Nachrichten ins Wochenende gingen und mit noch schlechteren wieder herauskommen. Das ist die Lufthansa, wo es so wenig Zulauf zur Hauptversammlung am Donnerstag gibt, dass dem neuen Großanteilseigner Heinz-Hermann Thiele ungeahnt viel Macht zukommt. So viel, dass er den staatlichen Rettungsplan zum Scheitern bringen könnte. Gleich mehr dazu. Und schlechte Nachrichtenlieferant Nummer zwei ist DAX-Mitglied Wirecard, das vor dem Wochenende noch angab, ein Viertel seiner Bilanzsumme zu vermissen und nach dem Wochenende sagt, das Geld ist wohl weg oder war nie da. Die Aufsichtsbehörde BaFin räumt nun eigene Fehler ein und die Staatsanwaltschaft München sieht noch genauer hin. Mischa Erhardt mit einem Skandal, der stetig weitere Kreise zieht.
Wirecard hat nun eingeräumt, dass die fraglichen 1,9 Milliarden Euro sehr wahrscheinlich nicht existieren. Deswegen muss das Unternehmen aus Aschheim in der Nähe von München nun die Bilanzen der vergangenen Jahre überprüfen und wahrscheinlich umschreiben, inklusive der Geschäftsaussichten für die kommenden Jahre. Deswegen rauscht der Kurs der Wirecard-Aktie an der Börse weiter in den Keller.
Es rächt sich natürlich jetzt, dass der Kapitalmarkt schon früher angefangen hat, am Unternehmen zu zweifeln oder das Vertrauen zu verlieren durch zu positive Darstellung bestimmter Dinge, die sich hinterher dann als nicht so positiv dargestellt haben. Und deswegen ist der Kurs natürlich ins Bodenlose gefallen.
Sagt Klaus Nieding. Er ist Rechtsanwalt und Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Bereits Ende der vergangenen Woche hatten zwei philippinische Banken, bei denen die fast 2 Milliarden Euro eigentlich liegen sollten, mitgeteilt, dass Wirecard kein Kunde von ihnen sei. Diesbezügliche Dokumente seien gefälscht. Die fraglichen Buchungen machen rund ein Viertel der Bilanzsumme Wirecards aus.
Das ist in dieser Form sicherlich ein einmaliger Vorgang in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass ein DAX 30-Konzern nicht nur demontiert wird, sondern sich auch selbst demontiert in dieser Weise.
Mittlerweile hat der Zahlungsdienstleister die Investmentbank Houlihan Lokey angeheuert, um einen Plan für die künftige Finanzierung des Unternehmens auf die Beine zu stellen. Die Bank ist spezialisiert auf schwierige Restrukturierungen und Insolvenzfälle. Ihr Know-how war schon gefragt in Fällen wie dem des Bilanzfälschungsskandals von Enron in den USA, Lehman Brothers und hierzulande auch der Steinhoff-Gruppe. Wie es für Wirecard nun weitergeht, haben nicht zuletzt die Banken in der Hand, die Wirecard mit Krediten versorgen. Drehen die den Geldhahn zu, könnte es schnell um die Zukunft des Unternehmens mit seinen rund 5000 Beschäftigten gehen, meint Klaus Nieding.
Das kann durchaus ans Eingemachte gehen. Wir wollen hoffen, dass dies hier nicht der Fall ist. Denn wie gesagt, die Leidtragenden sind letztlich neben den Mitarbeitern vor allen Dingen die Aktionäre. Und die haben im guten Vertrauen darauf, dass bei dem Unternehmen alles in Ordnung ist, die Aktien gekauft.
Immerhin war am Finanzplatz Frankfurt am Wochenende zu hören, dass man Interesse daran habe, Wirecard am Leben zu erhalten. Das Unternehmen selbst hat nach dem Abgang des umstrittenen Firmenchefs Markus Braun und des Vorstandes Jan Marschalek nun angekündigt, Kosten senken zu wollen und das Unternehmen neu aufzustellen. Ob das ausreichen wird, ist Stand jetzt unklar. Klar aber ist, dass alle Kontrollen und Prüfungen in den vergangenen Jahren offensichtlich versagt haben. Christian Strenger, Experte für gute Unternehmensführung an der Handelshochschule Leipzig.
Natürlich fängt es beim Vorstand an, dann kommt der Aufsichtsrat, dann natürlich auch und ganz besonders, meine ich, aus Sicht von Investoren, der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young. Denen ist anscheinend nichts Besonderes aufgefallen und insofern ist Ernst & Young, EY, auch gefordert, voll transparent zu machen, waren die Prüfungshandlungen wirklich ausreichend.
Die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin gibt sich bereits selbstkritisch. Deren Präsident Felix Hufeld sagte heute, die Aufsicht sei nicht effektiv genug gewesen, um zu verhindern, dass so etwas passiert. Für die Aufarbeitung in strafrechtlicher Hinsicht wird nun die Staatsanwaltschaft in München verstärkt aktiv. Sie hat mitgeteilt, nun alle in Betracht kommenden Straftaten zu prüfen. Der Verdacht auf Bilanzfälschung wird wohl ziemlich sicher dazugehören.
Mischa Erhardt war das, der neue Stand im Fall Wirecard. Damit geht es in den Frankfurter Börsensaal zu Volker Hirt. Der Skandal weitet sich aus und auch der Kreis derjenigen, die wohl Fehler einräumen müssen, der Wirtschaftsprüfer EY, obwohl von dem selbst noch nichts zu hören ist, die BaFin, die sich aber schon in Selbstkritik übt. Wie sieht's, Herr Hirt, eigentlich an der Börse aus? Beim Blick auf dieses nicht sehr schmückende DAX-Mitglied.
Also jeden, den man hier fragt, der sieht das als Katastrophe. Also und vor allem auch Menschen, die hier schon sehr lange tätig sind, sagen, das haben sie in ihrer langen Karriere überhaupt noch nicht erlebt. Es geht halt um Vertrauen. Und darum wird ja immer geworben bei den Börsianern, auch um den kleinen Mann. Aktien seien doch schließlich alternativlos bei diesen Zinsen. Und dieser Fall Wirecard hat aber genau das Vertrauen wieder sehr stark erschüttert. Das sieht auch Joachim Schallmeier von der Deka Bank so.
Tatsächlich ist es ja hier offensichtlich das Fehlverhalten eines einzelnen Unternehmens. Es zeigt aber auch, dass man natürlich vor solchen vorsätzlichen betrügerischen Machenschaften, so wie sie sich jetzt andeuten, am Ende des Tages nie hundertprozentig gefeit ist. Aber das ist für die Aktienanlage und für die Aktionärskultur ist es natürlich ein verheerendes Signal, was hier für Vorgänge bei Wirecard ans Licht kommen.
Ja, es geht eben nicht nur um dieses eine Unternehmen, es geht eben um die Aktienkultur im Allgemeinen, haben wir eben auch schon bei Micha Ehert gehört.
Und eigentlich hieß es ja, eine ordentlich testierte Bilanz sei Voraussetzung für Kredite, die Wirecard bekommen sollte und wohl auch braucht. Testierte Bilanz ist ja nun nicht, gilt der Konzern als gefährdet?
Der gilt als gefährdet, das sagt man auch hier auf dem Parkett. Die Ratingagentur Moody's hat Wirecard, das ist noch nicht lange her, ein, zwei Stunden her, die Bonitätsnote komplett entzogen. Also schon am Freitag hat man das auf Ramschniveau eingestuft, aber jetzt sagt Moody's, die Agentur verfüge nicht mehr über ausreichende Informationen, um eine Bewertung über die Kreditwürdigkeit überhaupt abzugeben. Also man könnte auch sagen, das Urteil lautet null kreditwürdig und da wird sich im Moment keine Bank trauen, wirklich Geld zu leihen.
Interessant ist ja auch, es gibt bereits Unternehmen, die als Nachfolger für Wirecard gehandelt werden. Also dass der Konzern noch sehr lange im DAX bleibt, wird ja wohl nicht erwartet.
Nein, das wird nicht erwartet. Da sind schon einige in der Warteschleife. Einmal zum Beispiel Symrise, das ist ein Aromen- und Duftstoffhersteller. Der hat jetzt auch, was den Aktienwert angeht, einen Rekordhoch erreicht. Außerdem Delivery Hero, das sind ja auch Gewinner hier in dieser Corona-Zeit. Auch hier sind die Aktien ähnlich auf einem Höchststand. Das sind beides Nachfolger für Wirecard, sobald diese Aktie dann wohl spätestens im September aus dem DAX genommen werden dürfte.
Wirecard, also der eine Lieferant für schlechte Nachrichten, die Lufthansa ist der andere. Wie sich herausgestellt hat, haben die Anteilseigner recht wenig Lust, zur Hauptversammlung am Donnerstag zu kommen, was nun dem neuen Großinvestor Heinz-Hermann Thiele ungeahnt viel Einfluss verleiht und die Zustimmung zum Rettungspaket des Bundes an viel höhere Hürden knüpft, als das erwartet worden war. Heute trafen sich Thiele, der Lufthansa-Chef Spohr und die Minister für Finanzen und Wirtschaft. Es gab keinen Kommentar im Anschluss. Was also am Donnerstag bei der Hauptversammlung passiert, weiß man noch nicht. Volker Hirt, ist es ja überhaupt ein blöder Tag für die Lufthansa.
Ja, kann man so sagen. Sie sind ja aus dem DAX rausgeflogen. Jetzt nur noch zweite Liga im MDAX. Die stolze Airline heute erstmals da so dabei. Es war kein guter Start, -5%. Aber Hintergrund ist natürlich das, was Sie eben gerade auch geschildert haben, dass das Rettungspaket der Regierung natürlich platzen könnte. Und Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef, hat ja mitgeteilt, dass nur 38% des Kapitals vertreten sein wird bei dieser virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag in einer Woche. Und man muss da ja mit zwei Dritteln zustimmen. Und eben jener Heinz-Hermann Thiele, ein deutscher Unternehmer und Milliardär, hat ja bereits gesagt, so wie das bisher ausgehandelt ist, wird er sein Okay nicht geben. Über diese verzwickte Lage habe ich gesprochen mit Jürgen Pieper. Er ist Analyst und Luftfahrtexperte des Bankhauses Metzler.
Ja, für solche großen Veränderungen ist ja häufig eine 75% Mehrheit nötig. Wenn man strategisch ganz neue Dinge macht, wenn man jetzt ein riesen Restrukturierungsprogramm fährt. Und insofern kann es dann schon rechnerisch sein, dass jemand mit um die 10% Anteil so etwas verhindern kann, wenn er nämlich dagegen stimmt und dann eben die 75% nicht zustande kommen sollten.
Dass jetzt ein Mann wie Herr Thiele so eine Macht hat und da heimlich ein Riesenaktienpaket gekauft hat, ist das nicht auch ein Fehler im System, dass jetzt einer, man kann ja unterschiedlicher Meinung zu dem Rettungspaket sein, aber dass jetzt einer seine Meinung praktisch durchdrücken kann?
Es gibt ja einige Unternehmen, glaube ich, wo Herr Thiele seine Spuren hinterlassen hat. Und da gab es oft Unruhe. Also selbst bei seinem eigenen Unternehmen Knorr Bremse gibt es viele Vorstandswechsel die letzten Jahre und auch viele, die, glaube ich, seinetwegen gegangen sind. Das ist erstmal ungut, ja, weil es in einer extrem schwierigen Situation eigentlich zu viel Unruhe in die Lufthansa reinbringt. Vom Systemfehler kann man natürlich sagen, eine Aktiengesellschaft ist eine Aktiengesellschaft und jeder darf ja im Prinzip die Aktie zunächst mal erwerben. Und ein Milliardär, der die Mittel hat, der kann selbst bei einem beinahe noch DAX-Unternehmen tatsächlich einen großen Anteil erwerben.
Nun ist ja Herr Thiele im Übrigen der Meinung, die Lufthansa brauche diese Milliardenhilfen des Staates gar nicht. Die kämen von alleine wieder auf die Füße. Hat er da recht?
Ich glaube, da hat er nicht recht. Selbst ein Großunternehmen, das leistungsfähig ist, geht bei solchen Bedingungen, dass dann plötzlich 90% des Umsatzes fehlen, geht in die Knie. Also ich glaube, ohne Staatshilfe wäre die Zukunft einfach viel zu unsicher.
Herr Thiele selbst bangt ja auch um den Wert seiner Aktien. Und er sagt, dieses ganze Rettungspaket könne nur in Verbindung mit einer Kapitalerhöhung stehen. Das heißt, man wirft noch viel mehr Aktien auf den Markt und damit würde ja tatsächlich der Wert der Aktie sinken. Ist das der einzige Weg, eine Kapitalerhöhung?
Ich sehe es gerade andersherum, dass dieses Rettungspaket, so wie es gestrickt ist, eine Kapitalerhöhung unwahrscheinlicher macht und eben auch unnötig macht zunächst mal. Wenn das alles so aufgeht, wie das geplant ist, dann muss diese Kapitalerhöhung nicht sein. Und man kann sie eben gerade damit umgehen, wenn es diese umfangreicheren Staatshilfen gibt.
Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef, droht mit Insolvenz, wenn eben bei der Hauptversammlung diese Hürde nicht genommen wird, der Staatshilfen. Kann sich die Bundesrepublik das überhaupt leisten als große Handelsnation? Ist die Lufthansa nicht in gewisser Weise systemrelevant?
Ja, ich halte die Lufthansa absolut für systemrelevant. Ich wundere mich schon seit langer Zeit, was für einen geringen Stellenwert die Luftfahrt bei uns hat, bei der Exportnation Nummer 1 oder 2, zumindest einer extrem vom Export abhängigen Nation, bei einer extrem reisefreudigen Nation, spielt das bei uns eben wirklich nur die dritte, vierte Geige. Und das verwundert mich sehr. Also ich halte es hier absolut für systemrelevant.
Was glauben Sie, kleiner Ausblick, wo kann die Lufthansa, wenn sie denn alle Hürden nimmt und irgendwie aus der Krise rauskommt, wo kann die in 2, 3 Jahren stehen?
Ja, wenn sie diese Hürden nimmt, wenn sie diesen Sanierungsplan durchführen kann, wenn Herr Thiele vielleicht auch keinen zu großen Einfluss hat in den nächsten Jahren, dann wird sie schon eine Nummer kleiner sein in 2, 3 Jahren, aber höchstwahrscheinlich dann auch wieder profitabel. Vielleicht nicht mehr mit diesem Riesennetzwerk, das sie um die Welt gespannt hat. Das spielt vielleicht dann auch nicht mehr die ganz große Rolle, sondern sie konzentriert sich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auf sich selbst. Aber ich glaube, sie wird leistungsfähig wieder am Himmel erscheinen.
Das war das Interview mit Jürgen Pieper, er ist Analyst und Luftfahrtexperte des Bankhauses Metzler.
Danke, so viel an Einschätzungen zur Lufthansa. Wie sieht es denn heute aus bei den Aktien der Deutschen Wohnen? Die durfte ja den DAX-Platz der Lufthansa einnehmen.
Kann man kurz machen. Es war ein gelungener Start. Die Aktie notiert über 40 Euro. Ein Plus von mehr als 1%.
Und der Aktientag als Ganzes?
Ja, also der DAX hat ein bisschen eingebüßt, steht jetzt genau bei 12.268 Punkten. Das ist ein Minus von 0,5%. Die Stimmung ist nicht wirklich gut. Wirecard ist einfach hier immer noch das ganz große Thema. Auch Daimler gehört zu den Verlierern. Da will man ja noch mehr Arbeitsplätze abbauen. 10.000 waren bisher im Gespräch. Bis zur Mitte des Jahrzehnts sollen noch mal weitere 10.000 folgen.
Dann runden Sie das Bild ab mit Euro-Anleihen und dem Goldpreis.
Der Euro konnte ein wenig zulegen, steht bei $1.1215. Die Rendite der Anleihen steht bei minus 0,44%. Das ist ein Basispunkt weniger als gestern. Und der Goldpreis, unverändert in unserer Währung, die Feinunze kostet 1.559 Euro.
Volker Hirte war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank und großer thematischer Sprung. Die Corona-Krise kostet das Gesundheitswesen viel Geld. Wer zahlt eigentlich? Sind die Lasten gerecht verteilt zwischen dem Bund, den gesetzlichen Kassen und den privaten Versicherern? Es gibt da Regelungen, die an einer gerechten Lastenverteilung zweifeln lassen. Zum Beispiel, bis zum 30. September erhalten die Krankenhäuser für jedes zusätzlich vorgehaltene Intensivbett mit maschineller Beatmungsmöglichkeit einmalig einen Bonus von 50.000 Euro, finanziert aus dem Gesundheitsfonds, in den die Beiträge der gesetzlich Krankenversicherten fließen und nur die. Also sind die Corona-Lasten im Gesundheitswesen gerecht verteilt? Die Frage habe ich dem Gesundheitsökonomen Jürgen Wasem gestellt und in seiner Antwort hat er erstmal einen Vorbehalt.
Bei wichtigen Fragen ist noch nicht abschließend geklärt, ob die nun vom Bund über Steuermittel bezahlt werden oder über Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung.
Hangeln wir uns durch die Details. Die Bundesregierung hat wegen der Corona-Krise mehrere Schutzschirme für das Gesundheitswesen beschlossen. So gibt es seit Ende März das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz für die von der Corona-Epidemie ja besonders geforderten Krankenhäuser. Da bleiben die privaten Krankenversicherungen von einem Teil der zusätzlichen Belastungen verschont. So sind sie weder unmittelbar beteiligt an der Finanzierung zusätzlicher Intensivbetten, noch an den Ausgleichszahlungen, die Reha-Einrichtungen erhalten für wegfallende Einnahmen und auch nicht beteiligt sind sie an den Ausgleichszahlungen für verschobene Operationen. Wie erklärt sich das?
Nun, da heißt es im Gesetz, dass zum Beispiel die Intensivbetten aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds bezahlt werden sollen. Die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds wird zunächst mal von den Beitragszahlern bezahlt, der gesetzlichen Krankenversicherung. Insofern, wenn es dabei bliebe, wären in der Tat die privaten Krankenversicherungen außen vor. Aber es gibt natürlich eine Diskussion, dass diese Wiederauffüllung der Liquiditätsreserve durch Mittel des Bundeshaushalts erfolgen sollte. Und dann sähe das natürlich anders aus, weil dann müsste man ja gucken, wer zahlt denn die Steuern, und die zahlen die Privatkrankenversicherten sogar überproportional, weil es ja die Besserverdienenden häufig sind, die da Mitglieder sind. Die politische Diskussion, wie stark der Bund eigentlich in den Gesundheitsfonds noch mit einem höheren Bundeszuschuss einsteigen soll, ist noch nicht geklärt. Fest steht wohl Minimum 3,5 Milliarden. Das sieht ja das Paket der letzten Woche vor. Aber das ist vermutlich noch nicht das Ende, weil wir sehen ja, bei den gesetzlichen Krankenversicherungen werden die Einnahmen deutlich geringer sein und die Ausgaben deutlich höher. Von daher, das letzte Wort über die Höhe des Bundeszuschusses ist noch nicht gesprochen und damit auch nicht das letzte Wort über die Lastenverteilung.
Wie sieht die Lastenverteilung aus bei den Kosten für die Corona-Tests? Da übernehmen ja die gesetzlichen Kassen die Kosten für Tests, die vom öffentlichen Gesundheitsdienst angeordnet werden, auch für Personen, die nicht GKV-versichert sind.
Da ist genau dasselbe. Auch da zahlen es nicht die Kassen direkt. Die haben ja gar keine Gelegenheit für Nichtversicherte direkt zu bezahlen, sondern auch da ist die Formulierung im Gesetz aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. Und genau das ist natürlich eine ganz zentrale Baustelle. Wir gehen ja alle davon aus, dass noch fleißig mehr getestet wird als in der Vergangenheit. Und das ist ja, wenn man genau hinguckt, ganz klar eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für nicht erkrankte Tests zu bezahlen. Da steht im Gesetz auch aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, und von daher auch darüber geht genau die Debatte, drückt sich der Bund vor seinen Verpflichtungen, und dann bleibt es bei den gesetzlich Versicherten, die Privaten sind fein raus. Oder zahlt der Bund über einen Bundeszuschuss, womit dann die Privatversicherten als Steuerzahler wieder mit drin sind.
Bei dieser Kontroverse gerade um die Corona-Kostenfinanzierung in Krankenhäusern, die ja im Moment herrscht zwischen gesetzlichen Kassen und der privaten Krankenversicherung, führt ja die private Krankenversicherung als Gegenargument immer ins Feld, dass sie im Durchschnitt für ihre Versicherten schon immer mehr an die Kliniken überwiesen hat als die gesetzlichen Kassen, und zwar für die sogenannten Wahlleistungen im Krankenhaus, also für Einbettzimmer- oder Chefarztbehandlungen. 2,9 Milliarden Euro im Jahr gebe die PKV alleine dafür aus, sagt deren Verband. Ist das ein gutes Argument?
Ob man das hier aufrechnen kann, ist eine politische Wertung, die möchte ich nicht treffen. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass über die Privat-, insbesondere über die Chefarztbehandlung, mehr Geld in die Krankenhäuser gespült wird, als die Chefarztbehandlung die Krankenhäuser mehr kostet. Also das ist sicherlich richtig und ist auch ein wichtiger Ausgleich dafür, dass die Bundesländer seit Jahrzehnten ihrer Investitionsverpflichtungen in die Krankenhäuser nicht nachkommen. Und viele Krankenhäuser haben sich da wirklich darauf eingestellt, dass sie notwendige Investitionen zum Teil aus den Einnahmen aus der Chefarztbehandlung. Also die Chefärzte müssen Teile ihrer Einnahmen an die Krankenhäuser abführen, und das verbraten die Krankenhäuser für Investitionen.
Als Argument im Konflikt GKV gegen PKV, gesetzliche Kassen gegen private Kassen, taugt dieses Argument nicht, finden Sie?
Ja, ich meine, wenn man dann weiterdenkt, muss man natürlich auch sehen, dass wir in dem ersten Schritt natürlich erstmal den Menschen, den Angestellten und Arbeitern, Arbeitnehmern, die gut verdienen, die Möglichkeit geben, aus der gesetzlichen Krankenversicherung rauszugehen, wenn sie mit ihrem Einkommen oberhalb der Versicherungspflichtgrenze liegen. Das heißt, wenn man den großen Bogen rechnet, muss man natürlich erstmal rechnen, was entgeht eigentlich der gesetzlichen Krankenversicherung dafür, dass man die Besserverdienenden, denen erlaubt, sich aus dem System zu verabschieden und sich in einem eigenen System zu versichern. Und dann im nächsten Schritt holt sozusagen der Gesetzgeber oder auch die Krankenhäuser einen Teil des Geldes sozusagen, was vorher in der ersten Stufe verloren geht, wieder rein. Ich finde, man kann das eine nicht ohne das andere betrachten.
Der Gesundheitsökonom Jürgen Wasem war das, der Gesundheitsfonds und wie gerecht sind die Corona-Lasten im Gesundheitswesen verteilt, das war das Thema. 39,90 Euro übrigens, das ist der festgelegte Preis für einen Corona-Test, den, wie gehört, der Gesundheitsfonds der gesetzlichen Kassen zahlt, und zwar für alle Tests, die von Gesundheitsämtern angeordnet werden. Bei den Massentests aber, die im Kreis Gütersloh anfallen, als Reaktion auf die Infektionswelle in den Tönnies-Schlachtbetrieben, da will Tönnies es selber zahlen. Zumindest sagt das der Konzern, der ansonsten umfassend unter Druck geraten ist. Uli Hauch dazu.
Ich habe mich abgewöhnt, das muss ich Ihnen ganz offen sagen, über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie mich noch zu ärgern. Ich weiß schon lange, wie sie sind.
Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann und der Fleischverarbeiter Tönjes werden keine Freunde mehr. Der CDU-Politiker vom Arbeitnehmerflügel der Partei kennt die Praktiken der Fleischindustrie seit Jahren. Ändern konnte er sie bislang aber auch nicht. Nach dem erneuten Corona-Ausbruch in einer Schlachtfabrik ist das Vertrauen der Politik überstrapaziert. Bundesarbeitsminister Heil sieht auch das Unternehmen Tönjes in der Pflicht.
Ich glaube, dass wir prüfen müssen, welche zivilrechtlichen Haftungsmöglichkeiten es gibt in diesem Bereich, weil das sind ja erhebliche Kosten, die da entstehen für die gesundheitliche Behandlung der Menschen, aber auch für das, was da in der Region los ist.
Die Bundesregierung plant erst für Anfang 2021 ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie. Denn um Klagen aus der Branche zu verhindern, müsse das Gesetz rechtsfest sein, sagt Arbeitsminister Heil im ARD-Morgenmagazin. Kontrollmöglichkeiten gebe es aber schon jetzt.
Wir machen jetzt Schwerpunktrazzien der Arbeitsschutzbehörden des Zolls. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass dem Grunde nach in diesem System was sich ändert. Und das betrifft dann diese Sub-Sub-Sub-Unternehmer. Damit muss Schluss sein. Und man muss ja sagen, Corona ist da wie im Brennglas. Wir sehen Dinge, die vorher in Deutschland auch schon nicht in Ordnung waren. Und unter Bedingungen der Pandemie wird aus dieser Form von Ausbeutung ein allgemeines Gesundheitsrisiko. Und das kann sich diese Gesellschaft nicht länger bieten lassen.
Bund und Länder haben sich Anfang Mai auf ein konsequentes Notfallkonzept bei Corona-Ausbrüchen verständigt. Dabei sollen Einschränkungen dann gelten, wenn in Landkreisen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert werden. Trotz deutlich höherer Fallzahlen und der Tatsache, dass die Tönjes-Beschäftigten an verschiedenen Orten in der Region wohnen, hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet bislang aber noch keinen Anlass dafür gesehen, das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh ganz herunterzufahren. Im ZDF sagte er:
Ich kann diesen Lockdown nicht ausschließen. Er muss nur gezielt sein, er muss begründet sein und er muss das Ziel erreichen, dass sich die Infektion nicht weiter in die Bevölkerung verbreitet.
Laschets CDU-Parteifreund, Bundesgesundheitsminister Spahn, macht unterdessen Druck, den Virusausbruch einzudämmen, die Infektionsketten zu unterbrechen und die Quarantänebestimmungen einzuhalten. Nur so könne verhindert werden, dass der Virusausbruch auf ganz Deutschland übergreife.
Uli Hauck war das, die Lage in den Tönjes Schlachtbetrieben, die Corona-Pandemie, die wie ein Brennglas wirkt für ungelöste Probleme und Missstände in der Branche. In der Wirtschaftspresseschau geht es um die Filialschließungen bei Karstadt Kaufhof.
Zu den angekündigten Filialschließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof bemerkt die Rheinische Post aus Düsseldorf: Die Warenhäuser hatten genug Zeit, sich auf den Strukturwandel einzustellen, doch es passierte zu wenig. Dann wurde geschlossen, fusioniert, geschrumpft. Allein Galeria Karstadt Kaufhof blieb übrig und deren Eigentümer René Benko fällt nicht mehr ein als der ganz große Kahlschlag. Für einen Mann, der in seiner österreichischen Heimat Wunderwutzi genannt wird, ist das enttäuschend wenig. Probleme hat nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch die Bundesagentur für Arbeit, und zwar ein kurz- und ein langfristiges. Das Kurzfristige ist, dass sich ihre Ausgaben für Arbeitslose und Kurzarbeiter in diesem Jahr krisenbedingt auf 70 Milliarden Euro erhöhen, was das Doppelte ihrer Beitragseinnahmen ist. Dafür gibt es nur eine Lösung. Die Regierung muss über den Bundeshaushalt helfen. Das langfristige Problem ist, wie man die finanzielle Verstrickung von Politik und Beitragskasse wieder löst.
Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich Birgit Becker.